Vielen Dank. Bevor ich mit der Predigt beginnen möchte, möchte ich euch nochmal bitten, kurz aufzustehen und ich möchte für die Predigt beten. Herr Jesus, danke, dass dein Wort lebendig ist, dass du selbst durch es redest zu uns. Herr Jesus, danke, dass du jemand bist, der in Vollmacht lehrt, nicht wie einer der Schriftgelehrten, sondern dass du den Kern unseres Lebens triffst. Herr Jesus, und heute Morgen hast du für uns eine Botschaft, die du ja in unser Herz streuen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass wir unsere Herzen aufmachen und dein Reden, deine Vollmacht in unserem Leben erleben. Amen. Dankeschön. Weil der Jesus lebt und sich um uns kümmert, teilt er auch die Predigttexte ein. Wir predigen ja durch das ganze Lukas-Evangelium und menschlich gesprochen möchte man sagen, wie der Zufall will, kommt der heutige Abschnitt für uns heute so nach der Evangelisation dran. Aber es ist kein Zufall, sondern es ist Gottes Wille. Und ich fand es sehr passend, was der Text uns heute zu sagen hat. Ich habe die Predigt überschrieben, Kämpfer, so steht es in den Gemeindenachrichten. Ich möchte noch einen kleinen Zusatz dazu fügen, der Tag danach. In unserem Leben schenkt Gott uns ja immer wieder Höhepunkte. Da gibt es den ersten Schultag, auf den man hinfiebert, dann den Schulabschluss, dann das erste Gehalt, das erste Mal Autofahren, der erste Kuss, das erste Verliebtsein, die Hochzeit, das erste Kind und vieles, vieles mehr. Diese Dinge setzen in uns doch ein Hochgefühl frei, der den Namen Glück verdient oder das den Namen Glück verdient. Zu Recht genießt man solche Tage und man möchte sie festhalten. An solchen Tagen fühlt man sich so stark und gut. Die Welt und das Leben erscheinen einfach wunderbar. Doch haben wir nicht alle schon mal die Erfahrung gemacht, dass sich an solche Tage ein normaler Alltag anschließt? Der Tag danach mit seinen Mühen und Kämpfen, so sehr wir uns es auch wünschen, aber keiner von uns hat bisher die Zeit anhalten können und nach jedem Gipfelerlebnis ist für jeden von uns immer wieder der Abstieg ins Tal gekommen. Wenn es gut läuft, dann können wir diese großen Glücksmomente unseres Lebens als gute Erinnerungen speichern und dann in weniger glücklichen Zeiten hin und wieder in Gedanken an die Vergangenheit ein wenig Kraft schöpfen und schwelgen. Ähnlich verhält es sich mit unserem geistlichen Leben. In unserem geistlichen Leben, in unserem Leben als Christ, schenkt Gott uns auch besondere Höhepunkte, Momente der Freude, Momente, wo wir begreifen, was das Wort glückselig bedeutet, oder? Aber dazwischen gibt es auch Täler, die Tage danach. Als Höhepunkte gibt es da zunächst die Bekehrung. Man öffnet sein Herz für Jesus. Man erlebt, wie die Last der Schuld von einem genommen wird. Man erlebt, wie diese Last selber durchs Leben navigieren zu müssen, genommen wird, weil jetzt Jesus auf dem Thron sitzt. Oh, das ist einer der schönsten Momente, einer der Momente, an denen ich mich am liebsten in meinem Leben zurückerinnere. Großartiger Tag. Und dann Dann gab es nochmal so welche, die ähnlich groß waren. Und zwar die Tage, wo ich einen Neuanfang mit meinem Jesus gemacht habe. Wo der Weg mit ihm einfach ins Stocken geraten ist. Ich müde geworden bin. Und dann solche Momente da waren, wie wir jetzt in der Evangelisation erlebt haben, wo man sagt, Herr Jesus, du sollst wieder auf dem Thron sitzen. Oh, es haben sich Sünden in meinem Leben eingeschlichen. Es tut mir leid, ich möchte dir das bringen. Ich habe Zimmer meines Lebens, meines Herzens einfach vor dir verschlossen, wo du nichts drin zu suchen hast. Hier hast du den Schlüssel. Das sind Tage, da fühlt man sich wieder wie neu geboren, wie am ersten Tag. Wunderbare Momente. Man ist wieder frei. Alles ist so leicht, so voller Freude. Und das Herz möchte einem fast zerspringen. Dann kommt ein weiterer Höhepunkt. Der Tag, an dem man sagt, ja, ich möchte Jesus gehorsam sein. Ich möchte mich taufen lassen. Großartiger Tag. Der Tag, wo man am Abendmahl das erste Mal teilnimmt und weiß, ja, ich tue jetzt das, was Jesus sich gewünscht hat. Ich möchte einfach mich an ihn und seine Tat erinnern und seinen Sieg verkünden vor einer sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und wenn man dann so weiter unterwegs ist und alles so gut läuft, dann steht der schönste Tag vor einem, der Tag, an dem man vor Jesus steht. Der Tag, vor dem viele Menschen sich fürchten. Aber wir brauchen uns nur vielleicht ein wenig fürchten vor dem Ereignis des Sterbens. Aber der Tod hat doch seinen Schrecken verloren. Danach stehen wir vor ihm, sehen ihn, wie er ist, werden von ihm begrüßt. Ich hoffe mit den Worten, wohl du treuer Knecht, geh ein in die Freuden deines Herrn. Ein riesiger Tag. Aber wie gesagt, zwischen diesen Großereignissen schenkt Gott uns immer wieder Zeiten, wo unser Glaube sich bewähren muss. Aber auch Tage, in denen wir das Wirken unseres Herrn dann wieder in besonderer Weise erleben und auftanken können. Tage des Glücks und Tage der Proben wechseln sich ab. Für jeden stellen sich solche Zeiten unterschiedlich dar. Für den einen ist vielleicht so eine Hochzeit im christlichen Alltagsleben eine Bibelstudierfreizeit oder ein Wochenende beim TFM, vielleicht eine Jugendstunde, eine Predigt, eine Evangelisation, was auch immer. Egal wie, aber es gibt immer wieder Zeiten besonderer Nähe zu unserem Herrn Jesus und seines Wirkens an uns und der Welt. Es sind Tage, in denen wir so die Worte Davids nachsprechen möchten, die er im Psalm 23 in den ersten drei Versen niedergeschrieben hat. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen, fetten Auen. Er führt mich zu stillem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Aber da hört der Psalm nicht auf. David wusste, es gibt auch andere Tage. Tage, in denen wir seine Erfahrungen teilen, die er als Tage beschreibt, in denen der Weg durch finstere Täler geht. Ja, wo vielleicht sogar der Todesschatten auf unser Leben fällt. Das sind vielleicht Tage der Krankheit, der Enttäuschung, des Versagens, der Monotonie, der Schwäche, der Not, der Versuchung. Und unser Glaube droht in Gefahr zu geraten. Tage, in denen von außen die Anfechtung und von innen die Versuchung an unser Herz klopft. Es sind Tage des Kampfes. Auch wenn unser Predigttext, den wir gleich lesen werden, dieses Wort Kampf nicht gebraucht, so finden wir es doch an sehr vielen Stellen in der Bibel, wo von ähnlichen Tagen der Probe die Rede ist. Von solchen Tagen redet Jesus selbst zu seinen Jüngern und er gibt Rat und Hilfe, wie man diese Tage bestehen kann und sie zu Tagen des Sieges macht. Danach werden wir in unserem Bibeltext lesen, wie er selbst solche Momente erlebt und überlebt und uns ein authentisches Vorbild vorlebt. Ich möchte, dass wir ja gemeinsam die Bibel aufschlagen und im Lukasevangelium Kapitel 22 die Verse 31 bis 46 lesen. Da heißt es, Lukas 22, Vers 31. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sprach zu ihnen, das sind die Jünger alle: Als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas? Sie sagten: Nichts. Er sprach zu ihnen: Jetzt aber, wer eine Börse hat, der nehme sie und ebenso eine Tasche, und wer nicht hat, verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden, denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Sie aber sprachen: Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Es ist genug. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder und betete. Und er sprach: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Soweit Gottes Wort. Die Tage danach sind Tage des Kampfes, Tage der Bewährung. Die Jünger hatten gerade besondere Höhepunkte in ihrem Leben in der Nachfolge Jesu erlebt. Vor wenigen Stunden waren sie zusammen mit ihrem Herrn in Jerusalem eingezogen, wo er als König begrüßt und gefeiert wurde. Vor wenigen Minuten erlebten sie das erste Abendmahl, das wir als Fortsetzung, bis er wiederkommt, auch heute noch feiern. Sie hatten seinen besonderen letzten Reden zuhören dürfen, sowie seinem hohen priesterlichen Gebet für seine Jünger und alle Gläubigen nach ihnen. Und nun wendet er sich, bevor sie den Obersaal verlassen, noch einmal an sie alle und speziell an Petrus, um ihn auf den Tag danach vorzubereiten. An diesem Tag lauerten Gefahren und es war nötig, Petrus und die Jünger zu warnen. Es sind keine Festtage, sondern Tage der Bewährung, Kampftage. Aber nur Kämpfe bieten die Möglichkeit, Siege zu erringen. Wer dem Kampf ausweicht, sich ihm nicht stellt oder ihn gar unterschätzt, wird nie Siege feiern. In unserem Text bereitet Jesus Petrus und seine Jünger vor und er gibt 7 Punkte, 7 Hinweise, wie man der Versuchung widerstehen kann, wie man im Kampf des Glaubens siegen kann. 7 Punkte. Der erste Punkt, den ich vor uns stellen möchte, ist: Wir haben einen Gegner und wir wissen, wer er ist. Der Teufel. Simon, Simon, der Teufel hat deiner begehrt oder eurer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Sieg ist die Kenntnis des Gegners. Wir kämpfen nicht gegen den Zufall oder gegen unsere schlechten Gewohnheiten oder gegen ungünstige Umstände. Nein, auch nicht der Nächste will unseren Glauben gefährden, sondern hinter diesem allen steht der Feind unseres Herrn Jesus, der Teufel selbst. Der Teufel, das müssen wir uns mal vorstellen. Jesus sagt, der Teufel hat eurer begehrt. Der Teufel tritt also an Gott heran und sagt, ich möchte deine Jünger einmal so durchsieben, wie man Weizen durchsiebt, damit sich Spreu von Weizen trennt. Mal schauen, wie viel Weizen denn wirklich bei den Jüngern da ist. So tritt der Teufel an Gott heran. Das erinnert uns sehr stark an die Geschichte von Hiob. Die Geschichte Hiobs wiederholt sich täglich. Gott erspart uns diese Proben nicht, weil wir nur so Siege erlangen werden. Aber er hilft auch. Er nennt uns zunächst klar und deutlich, gegen wen sich unser Kampf richtet. Es ist der Teufel. Er steht hinter der Versuchung. Es ist gut, das zu realisieren. Nur so kann man bewahrt bleiben vor eigener Überschätzung, wie wir sie bei Petrus sehen. Oder auch bei Unterschätzung, oder auch bewahrt bleiben vor der Unterschätzung des Kampfes, so wie die Jünger das im Garten Gethsemane beim Gebet zeigen und schlafen. Der erste Punkt also, Jesus sagt, gegen wen unser Kampf geht. Es ist der Teufel. Dann kommt der zweite Punkt. Der zweite Punkt heißt, wir sind im Kampf nicht allein. Jesus betet für uns. Da wir unseren Feind nun kennen, müssten wir eigentlich von vornherein aufgeben. Keine Chance, gegen den Teufel zu bestehen, oder? Aber so real unser Feind und seine Stärke ist, so real ist auch unser Verbündeter und seine Übermacht. Jesus steht auf unserer Seite. Jesus hat für uns gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört. Dieses Gebet solltest du einmal nachlesen. Schlag heute Nachmittag mal Johannes 17 auf. Wie intensiv und mit welch einer Klarheit Jesus für dich und deinen Glauben betet. Du sagst vielleicht, na, da hat er doch nur für die Jünger gebetet. Nein, auch du stehst da drin. Er betet für alle die, die irgendwann einmal durch die Jünger zum Glauben kommen werden. Das bist du und das bin ich. Sein Wort ist von Jünger zu Jünger zu Jünger zu Jünger weitergelaufen. Und wir dürfen heute Jünger in Traunreuth sein. Das Gebet Jesu ist viel gewichtiger und wirksamer als das Verlangen des Teufels, unseren Glauben mal gescheit durchzusieben. Er kann noch so kräftig schütteln. Das Gebet unseres Heilands wird nie zulassen, dass irgendein Korn durch dieses Sieb durchfällt. Er betet für deinen und meinen Glauben. Darum kann er bereits vor dem Sieg des Petrus ihm einen Auftrag für die Zeit nach dem Kampf geben und sagen, wenn du wieder zurechtgekommen bist, dann stärk deine Brüder. Jesus wusste, es wird, auch wenn Petrus fällt, einen Neuanfang geben und dann kann er seine Brüder stärken, die ähnliche Erfahrungen wie er im Glaubenskampf machen werden. Diesen Auftrag hat Petrus dann auch recht eifrig getan. Wenn man die Petrusbriefe liest, so findet man an mehreren Stellen, dass er von gerade dieser Erfahrung redet und seine Brüder stärkt. Der dritte Punkt, den Jesus seinen Jüngern sagt, um sie vorzubereiten auf den Kampf und ihnen die Möglichkeit zu geben, zu siegen. Das hört sich jetzt ganz komisch an, der dritte Punkt, aber er ist äußerst wichtig. Der dritte Punkt lautet, Jesus weiß, dass wir versagen. Jesus weiß, dass wir versagen. Auf Petrus Einwand, nachdem er sogar bereit war, mit Jesus in den Tod zu gehen, kommt Jesus kein Tadel der unmäßigen Selbstüberschätzung an Petrus über die Lippen. Jesus teilt seinem Jünger nur mit, dass er weiß, dass er straucheln und ihn in derselben Nacht dreimal verleugnen wird. Was muss das für Petrus bedeutet haben? Wir lesen nichts von weiteren Einwänden. Petrus ist still. Petrus entschuldigt sich auch nicht. Unser Herr weiß genau, dass wir fallen, dass wir versagen. Er weiß sogar, wie wir das tun werden. Bei Petrus wusste er wird dreimal leugnen. Aber er bleibt treu. Er bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen und damit auch sein Wort nicht. Er steht zu seinem Wort. Lies einmal 2. Timotheus 2, Vers 13. Da findest du diesen Vers, dieses Versprechen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Nun sagst du vielleicht, hatte Jesus dann überhaupt recht? Petrus ist doch gefallen. Aber Jesus hat doch für seinen Glauben gebetet. Und dann versagt dieser Glaube so. Er verleugnet seinen Meister. Der Teufel hat doch gesiegt, oder? Nein. Nein, der Teufel hat vielleicht einen Kampf gewonnen, nicht aber die Schlacht und den Krieg. Der Glaube des Petrus hat nicht aufgehört, auch wenn er einen Fehler gemacht hat. Das Gebet Jesu ist die größte Macht und kann nicht gebrochen werden. Jesu Gebet ist die Garantie für unseren Sieg, für unseren Glaubenskampf. Diese Garantie ist nicht unsere Glaubensstärke und unsere Schlauheit. Die Garantie für unser Glaubensleben und das Ziel zu erreichen, ist der Herr Jesus selbst. Deshalb schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, nicht durch deine oder meine Stärke, nur durch ihn. Jesus weiß, wir würden versagen und deshalb übernimmt er es, für Siege zu sorgen und betet für uns. Der vierte Punkt, ein wichtiger Punkt. Zeiten ändern sich. Zeiten ändern sich. Das nächste, was Jesus uns mit in den Kampf gibt, ist das Wissen, dass Umstände und Zeiten sich ändern können. Er selbst und sein Wort aber nie. Wenn er sie früher, die Jünger, so ohne Beutel, das heißt ohne Geldbörse, ohne Tasche und barfuß losschickte, weil ihnen Gastfreundschaft entgegengebracht wurde, so würden in Zukunft diese Zeiten vorüber sein. In Zukunft würde es notwendig sein, Dinge dabei zu haben, um versorgt zu sein, weil die Jünger nicht mehr mit der Gastfreundschaft der Leute und ihren Wohltaten rechnen durften. Es würde sogar notwendig sein, Schuhe zu tragen. Vielleicht war das ein Hinweis darauf, dass Zeiten kommen würden, wo Jünger weglaufen mussten, wo sie Flucht ergreifen mussten. Und es wäre wichtig, ein Schwert zu haben, um im Kampf zu bestehen, um den Glauben zu verteidigen. Natürlich meinte Jesus hier kein Eisenschwert, möglichst 1,50 Meter lang. Nein, mit so etwas kann man im Kampf gegen den Teufel nicht bestehen. Es war ein anderes Schwert notwendig. Es war das Schwert des Wortes Gottes, wie Paulus es im Epheserbrief Kapitel 6 vorstellt. Dort sagt er, nehmt auch den Helm des Heils in diesem Glaubenskampf und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist. Das ist die Waffe, mit dem wir uns gegen den Teufel verteidigen und es im Kampf gegen ihn aufnehmen können. Gottes Wort. Der fünfte Punkt, der Jesus seinen Jüngern sagt, ist, mach dich mit den Waffen des geistlichen Kampfes vertraut. Die Aufforderung Jesu, sich ein Schwert zu kaufen, ist eine Aufforderung an die Jünger und an uns, sich auf den Kampf vorzubereiten. Auf den Kampf mit dem Teufel. Es reicht nicht, ein Schwert zu besitzen. Es reicht nicht, eine Bibel im Bücherregal stehen zu haben. Man muss sie kennen und man muss sie anwenden können, um sie sein eigen nennen zu können. Nur eine gelesene Bibel ist deine Bibel. Das, was du im Regal stehen hast, hat keine Auswirkung auf dein Leben. Nur das, was du liest und was zu dir sprechen kann, wo du geübt bist, es anzuwenden, wo du geübt bist, Dinge zu finden und wo du geübt bist, Dinge in dein Leben hineinsprechen zu lassen. Vielleicht denkst du, naja, aber heute ist doch so ein schöner Tag, den würde ich fast beschreiben als einen Tag auf grüner Aue. Muss ich mich da mit dem Kampf und dem Kampffeld abgeben? Gerade für Zeiten der Ruhe sagt Gottes Wort, zieh die Waffenrüstung an. Im Kampf sich anzuziehen, im Kampf sich zu üben, bringt nichts. Im Kampf musst du dich bewähren. Darum heißt es noch einmal Epheser 6, lest es und studiert es daheim. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Friedenszeiten sollen Trainingszeiten sein. Auch wenn wir wissen, dass er den Sieg erringt, so sollen wir uns vorbereiten, damit wir kämpfen könnten, als ob alles von uns abhängt. Auch wenn der Sieg allein von Jesus abhängt, hat er doch Freude daran, wenn du und ich eine gute Figur im Kampf machen. Er als Feldherr, er als Sieger von Golgatha, glaube ich, hat keine Freude daran, wenn er lauter Jünger hat, die fallen, die schlafen, die ein jämmerliches Christsein leben. Er möchte, dass wir im Glaubenskampf stehen, dass wir gegen die Gewohnheiten, gegen die Umstände, gegen das Rütteln des Teufels an unserem Leben, dass wir da eine gute Figur abgeben. Paulus redet öfter davon. Er sagt, dass er trainiert, dass er nicht kämpft wie jemand, der in die Luft schlägt, dass er sich enthält von Dingen, die ihn binden, die ihn im Kampf lähmen. Ihr könnt es nachlesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Der sechste Punkt. Der sechste Punkt heißt, bleib mit Gott in Verbindung. Wie macht man das? Beten. Bleib mit Gott in Verbindung. Betet. In Gethsemane sagte das seinen Jüngern immer wieder. Betet. Wenn man die anderen Evangelien dazu nimmt, findet man, dass er das mehrmals gesagt hat. Betet. Im Anschluss an die Beschreibung der geistlichen Waffenrüstung, wie sie auch in unserem Predigttext anklingt, eben durch die Schwerter, finden wir die Aufforderung zum Gebet und zur Wachsamkeit. Warum wird eigentlich das Gebet in der Bibel keinem Teil der Glaubensrüstung zugeordnet? Da gibt es den Helm des Heils und das Schwert des Wortes Gottes, aber das Gebet wird nicht mit einem Teil einer Rüstung verglichen. Warum eigentlich nicht? Nun, das Gebet ist der Kontakt zu unserem Herrn. Es ist die Verbindung zu Gott, zur Schaltzentrale, zum Feldherrn. Nur wenn diese Verbindung besteht, kann er uns führen, kann er uns versorgen, kann er uns schützen. Und darum schließt Paulus die Beschreibung in Epheser 6, wo dieser ganze geistliche Kampf, den wir jeden Tag führen, beschrieben wird und die Waffenrüstung, dort schließt er mit den Worten: Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Jederzeit den Kontakt zu unserem Herrn, jederzeit den Kontakt zum Sieger von Golgatha lässt uns teilhaben an seinem Sieg. Darüber hinaus sagt der Jesus als siebten Punkt, ist noch eine andere Blickrichtung notwendig. Nicht nur die Blickrichtung auf den Feldherrn, sondern er sagt, wachet. Sein siebter Punkt heißt, sei wachsam. Warum? Das Gebet ist der Blick auf Gott, auf den Herrn Jesus. Und dieses Wachsamsein ist, denke ich, der Blick auf den Widersacher, auf den Feind. Von wo kommt er? Wo greift er an? In Gewohnheiten? In Versuchungen? In Umständen? In Launen? Im Nächsten? Hab ein offenes Auge. Blick auf den Feind und erkenne, wo er dich angreifen will. Die Wachsamkeit schützt uns vor unvorhergesehenen Überraschungen. Sie verhindert die Verstrickung in Nebenschauplätze wie Vergnügen, Sünden, Bindungen oder Bequemlichkeiten. Gott weiß um deine und meine Schwächen. Darum ist sein Rat auch der beste, den wir befolgen können. Sei wachsam, lies Gottes Wort, lass deine Sinne schärfen und verharre im Gebet. Vernachlässige nicht die Gemeinschaft der Kinder Gottes, wenn sie sich treffen zum Gottesdienst, zum Gebet, zum Abendmahl. Erinnere dich immer wieder an seinen Sieg auf Golgatha. 7 Punkte, mit denen Jesus seine Jünger vorbereitet auf den Tag nach diesem wunderschönen Erleben, dem Tag der innigsten Gemeinschaft dort auf dem Obersaal. Jetzt würden Tage kommen, wo er verworfen wird, wo er ans Kreuz geht, wo er leidet und wo der Teufel besondere Anstrengungen übernehmen würde, um ihren Glauben kräftig durchzuschütteln und zu sieben. Der letzte Abschnitt unseres Textes zeigt den Herrn Jesus als Vorbild im Glaubenskampf. Ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen. Dieser Abschnitt hat so viele Schönheiten, dass er eigentlich eine eigene Predigt wert wäre. Aber ich habe heute Morgen den Schwerpunkt ein wenig anders gelegt. Trotzdem möchte ich ihn noch erwähnen. Jesus selbst gibt in den Versen 39 bis 46 ein einmaliges Vorbild für sieghaftes Glaubensleben. Er steht unmittelbar vor dem größten Kampf, der je ausgetragen wurde. Ich würde fast sagen, je auf der Erde ausgetragen wurde, aber er wurde sogar in der himmlischen Welt ausgetragen. Es geht um mehr als nur alles oder nichts. Es geht darum, wer ist Sieger, Gott oder Satan? Wer ist Herr, Gott oder Satan? Das ist weit mehr als nur alles oder nichts. Obwohl Jesus vollkommen ist und an Glaubensstärke nicht zu überbieten ist, kämpft er. Er sucht das Gebet. Er sucht Hilfe im Gebet. Und auf diesem Kampfplatz des Gebets kämpft er einen Kampf, der ihn an seine Grenzen als Mensch brachte. Sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen. Das schreibt ein Arzt, Lukas, der sich auskannte. So anstrengend war sein Gebet. Diese Blutstropfen sind nicht nur eine Metapher, sondern sie waren real. So unfassbar, dass sein Schweiß wie Blutstropfen waren, war für Jesus der Plan Gottes, ihn, den Herrn Jesus selbst, zur Sünde zu machen, ihn ans Kreuz gehen zu lassen, wo er von Gott verlassen wurde. Etwas, was wir uns kaum vorstellen können. Was ist da passiert? Jesus, ein Teil der Gottheit, stirbt dort und wird von Gott verlassen. Das geht doch gar nicht. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. War denn Gott nur noch Vater und Sohn? War Gott auf einmal nicht mehr Gott komplett? Was ist da geschehen? Das bringt nicht nur uns an die Grenzen dessen, was wir begreifen können, sondern ich denke auch, für den Herrn Jesus war das eine unfassbare Sache. Etwas, das aus seinen Poren Schweiß wie Blutstropfen werden ließ. Und zu diesem Willen Ja sagen zu können, forderte seine Seele und auch seinen Geist. Es waren Kämpfe aufs Äußerste. Und diese Kämpfe kämpft er im Gebet, im Blick auf den Vater. Was er dort erlitten hat, können wir nicht sagen. Aber wir wissen, dort wurde ein Sieg vorbereitet. Dort wurde ein Sieg errungen. Ein Sieg für uns Menschen nicht nachvollziehbar. Keine Not, keine Last, keine Gewohnheiten, keine Erschöpfung brachte ihn davon ab, zu beten. Die Jünger waren schon längst eingeschlafen. Sie konnten den Kampf gar nicht bestehen im Gebet. Sie waren mit ihrer Kraft am Ende. Aber Jesus kämpft, Jesus betet und gibt ein Vorbild für Jünger, die auch im Glaubenskampf bestehen möchten. Ich möchte zum Schluss kommen. Wie in unserem täglichen Leben, haben wir gesagt, so gibt es auch in unserem geistlichen Leben Hochzeiten und Zeiten, wo wir durch Tiefe gehen müssen. Zeiten, wo Gott zulässt, dass dein und mein Glaube erprobt wird. In diesen Zeiten kämpfen wir nicht gegen Umstände, nicht gegen Gewohnheiten, Versuchungen oder böse Menschen. Nein, wir kämpfen gegen den Teufel, der immer noch bemüht ist, den Sieg Jesu, den er in Gethsemane und auf Golgatha und bei der Auferstehung errungen hat, wo er diesen Sieg schmälern möchte, wo er diesen Sieg untergraben möchte, wo er nicht wahrhaben will, dass Jesus der Sieger ist. Wenn wir dem Teufel alleine gegenübertreten müssten, würden wir versagen. Aber Jesus hat für uns gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört. Darüber hinaus hat er uns weitere Hinweise gegeben, wie wir Glaubenssiege erringen können. Das Wort Gottes, das Gebet und die Wachsamkeit sind Voraussetzungen, einer Niederlage im Kampf zu entgehen. Doch den Sieg in diesem geistlichen Kampf hat allein er errungen. Weil er der Sieger ist, die Aufforderung an uns, mache ihm Ehre. Mache ihm Ehre, mache eine gute Figur im Glaubenskampf. Halt dich an seine Anweisungen, nimm ihn ernst, wenn du in Glaubensproben gerätst, auch vielleicht im Alltag der nächsten Woche. Amen.